RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Wolfgang Berger. In Bremerhaven setzen die Innenminister von Bund und Ländern heute ihre Konferenz fort. Eines der wichtigsten Themen ist nach Ansicht von Bremens Innensenator Meurer die innere Sicherheit. Aus Bremen Daniel Hoffmann.
Meurer kritisierte zum Auftakt gestern, dass einige Länder im Bereich innere Sicherheit zu zögerlich agierten. Man habe nach dem Anschlag von Aschaffenburg Maßnahmen erarbeitet, die müssten jetzt umgesetzt werden. Außerdem geht es um eine Wende in der Migrationspolitik. Vor dem Kongressort in Bremerhaven hatten sich gestern Abend zum Auftakt etwa 160 Personen zu einer Protestkundgebung versammelt und eine Menschenkette gebildet. Sie forderten ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Der künftige Umgang mit der Partei ist auch Thema der Innenministerkonferenz.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit 10 Opfern gibt es Diskussionen über das Waffenrecht in Österreich, angestoßen auch von Bundespräsident van der Bellen. Der 21-jährige Täter hatte eine Pistole und eine Schrotflinte legal besessen. Aus Wien Wolfgang Fichtel.
Wie kann das sein? Wie können wir die Gefahr von solchen Mordtaten minimieren? Fragt van der Bellen, um neben tröstenden Worten auch der Politik eine Aufgabe zu stellen. Wenn wir zum Schluss kommen, mahnt der Bundespräsident in Graz, dass das Waffengesetz geändert werden muss, dann werden wir das auch tun. Die Regierungsparteien müssen das tun. Österreich hat ein relativ liberales Waffengesetz. Ob zu liberal, darüber diskutiert heute der österreichische Sicherheitsrat.
In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, laufen in mehr als einem Dutzend großen Städten Demonstrationen, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Hunderte weitere Protestaktionen sind landesweit fürs Wochenende angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles wies Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurück. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt und rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Der Mitbegründer der US-Band Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 82 Jahren. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Hits wie Good Vibration, Surf in USA und I Get Around weltberühmt. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Und das Wetter in Deutschland. Tagsüber sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne im Westen, später einzelne Schauer und Gewitter, 20 bis 34 Grad. Und am Samstag ist es anfangs sonnig, im Westen gibt es vermehrt Schauer und Gewitter. Das Ganze bei 20 bis 34 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 5, Basel Richtung Karlsruhe, ist zwischen Efringenkirchen und Dreieck-Neuenburg nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Die A38, Leipzig Richtung Göttingen, ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis nach einem Unfall immer noch gesperrt. Da laufen die Bergungsarbeiten. Die A60, Bingen-Mainz, ist zwischen Heidesheim und Dreieck-Mainz bis 5 Uhr noch voll gesperrt, da wird die Fahrbahn erneuert. Die A61 München-Gladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden bis 5 Uhr noch gesperrt. Sie werden umgeleitet ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40. Und die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Tal Eischweiler-Fröschen immer noch gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg, heute Nacht mit Carsten Thiele an ihrer Seite. Ja, es ist früher Donnerstagmorgen, gleich 4:05, aber es ist ganz egal, wie spät oder wie früh es ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden über alles, was heute wichtig ist, mit vielen Hintergründen und Experteninterviews und Kommentaren. In Bremerhaven, Sie haben es gerade gehört, hat am Abend das Treffen der Innenministerinnen und Innenminister der Bundesländer begonnen. Die haben sich viel vorgenommen. Unter anderem steht das Thema Femizide auf der Tagesordnung, also Morde an Frauen und überhaupt die massive Gewalt, die Frauen Tag für Tag in Deutschland ertragen müssen. Und zwar nicht nur zum Beispiel bei einem Überfall im Park, sondern vor allem auch in den eigenen vier Wänden. Was kann getan werden, damit Frauen gar nicht erst angegriffen werden? Unsere NDR-Reporterin Helene Buchholz hat sich in Oldenburg ein Präventionsprojekt angesehen und mit einem früheren Täter gesprochen.
Wir waren auf dem Spielplatz gewesen und sie hat geschaukelt und sagt zu mir, das macht Spaß, ich freue mich. Und wenn dein Kind dir sowas sagen kann, das ist wie Balsam für deine Seele.
Stefan lächelt. Seine Augen sind ein bisschen rot geworden bei der Erinnerung. So tiefe Emotionen sind für den 27-jährigen Anlagenmechaniker neu. Gefühle zulassen und sie auszudrücken, das hatte er nie gelernt. Als seine Frau dann mit Zwillingen schwanger war und es Komplikationen gab, wurde ihm alles zu viel.
Ich habe mich halt sehr überfordert gefühlt. Ich konnte es aber nicht sagen, ich konnte mich nicht ausdrücken und habe auch nicht irgendwann mehr gesehen, wie schlecht es ihr eigentlich geht.
Nach der Geburt ist seine Frau schwer krank geworden. Stefan ist nicht sein richtiger Name.
Wenn irgendwas dann vorgefallen ist, aus dem Ruder gelaufen ist, ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich zugeschlagen habe. Ich konnte meine Emotionen nicht kontrollieren. Und irgendwann ist das so gekommen, dass es wie normal war, zuzuschlagen, sie fertig zu machen.
Stefans Frau sucht Hilfe bei seinen Eltern, aber auch die dringen nicht zu ihm durch. Nach einiger Zeit ist sie zu ihrer Mutter geflohen und hat die Polizei gerufen. Auch das Jugendamt wurde informiert. Dort hat Stefan ein paar Flyer bekommen, unter anderem mit dem Kontakt zum Oldenburger Interventionsprojekt, kurz OLIP.
Wir versuchen ja mit den Männern dahinter zu gucken, okay, was ist aber die eigentliche Sache, um die es geht?
Michael Ihnen arbeitet seit 20 Jahren in der Täterarbeit und hat OLIP mit aufgebaut.
Es ist jetzt nicht der Geschirrspüler, der ja falsch eingeräumt ist, sage ich mal, und das macht mich wütend so, sondern warum ist das für mich wichtig, dass bestimmte Dinge auf eine Art und Weise geschehen, von der ich sage, so ist sie richtig und nicht anders?
In Niedersachsen meldet sich die Polizei aktiv bei Anlaufstellen wie OLIP, wenn sie Fälle von häuslicher Gewalt haben. Das ist nicht in allen Bundesländern so, sagt Diplompädagoge Ihnen. Es gibt 46 Frauenhäuser, 47 Gewaltberatungsstellen und 29 Beratungs- und Interventionsstellen im Land. Und der Ausbau findet laut niedersächsischem Innenministerium kontinuierlich statt. Und das sei auch nötig, so Ihnen. Aus Kloppenburg oder Friesland müssen die Männer bis nach Oldenburg fahren. Wenn Ihnen das zu umständlich ist, kommen Sie leicht darum herum.
Stichwort Femizide, fast jeden Tag eine Frau in einem Jahr. Das ist nicht akzeptabel und das kommt halt irgendwo her so, und was es sicherlich mehr braucht bei der Vielzahl von häuslicher Gewalt, einfach die Verpflichtung dazu, sich damit auseinanderzusetzen irgendwie. Das ist noch alles ziemlich freiwillig letzten Endes, ne? Also juristisch irgendwie, wenn sie eine Auflage bekommen, am Training teilzunehmen und es einfach nicht machen, dann wird die Staatsanwaltschaft in vielen Fällen die Sache einfach einstellen.
Stefans Frau ist bei ihrer Mutter geblieben, während er über ein halbes Jahr ein Training bei OLIP gemacht hat. Auch sie hat sich in der Zeit Hilfe gesucht. Vor 3 Monaten ist sie dann mit den Kindern zurückgekommen. Seit sein Kurs bei OLIP vorbei ist, hat er sich bei der Familienhilfe gemeldet und gemeinsam mit seiner Frau geht er regelmäßig zur Eheberatung.
Es ist ja nicht so, dass gleich alles von vornherein gut ist. Solche Situationen waren, wo du selbst gemerkt hast, oh, meine Grenze ist erreicht. Ich weiß, wenn ich jetzt aus dieser Situation nicht herausgehe, dann knallt. Wenn solche Situationen kamen, dadurch, dass wir uns immer ausgetauscht haben nach unseren Kursen, sie fand es dann nicht schlimm, wenn ich dann gegangen bin. Ja, auch von ihrer Seite aus gibt's halt Momente, wo sie gerade nicht kann. Und es ist wichtig auch, dann ihr diese Auszeit zu geben.
Inzwischen haben Stefan und seine Frau eine Liste mit Prioritäten, die sie fest im Kalender einplanen, wo sie nur Zeit für sich haben und auch die Aufgaben bei der Kinderbetreuung zum Beispiel untereinander aufteilen. Stefan sagt, er will nie wieder zuschlagen. Das habe er sich fest vorgenommen.
Du musst die Entscheidung selbst in deinem Herzen fassen und von Herzen auch das machen. Du darfst es nicht einfach nur machen, weil du es musst oder weil du es für jemanden machst.
Helene Buchholz berichtete. Können Präventionskurse etwas bringen, dauerhaft? In Köln gibt es das Projekt Menschsein ohne Gewalt, das sich an Männer und auch an Frauen richtet. Mein WDR-Kollege Uwe Schulz hat darüber mit Rechtspsychologin Merle Günther gesprochen, die in Köln solche Kurse leitet. Zunächst wollte er wissen, warum sich das Projekt sowohl an Männer als auch an Frauen richtet.
Ja, wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, Frauen hier zu betreuen und es etabliert sich, aber die Zahl ist natürlich noch geringer als der zugewiesenen oder selbstmeldenden Männer.
Und diejenigen, die aus freien Stücken kommen, in welcher Phase ist dann schon etwas vorgefallen oder merken Sie, mir platzt irgendwann so der Kragen, ich will das unbedingt verhindern?
Das ist total schwierig zu sagen, weil es da hohe Varianzen gibt. Also von jemandem, der in einem Streit mit seiner Partnerin die Besteckschublade zu laut zugeknallt hat und so erschrocken von sich war, dass er gesagt hat, ich will an meinem Verhalten arbeiten, bis hin zu schweren Gewalttaten, wo dann halt die Zuweisung übers Gericht kommt, dass es dann gesagt wird, es ist jetzt nötig, dass sie etwas an ihrem Verhalten tun.
Sehen denn das die Männer ein, die dann zu ihnen geschickt werden, dass sie was tun müssen oder kommen sie bis zur letzten Minute widerwillig und ohne den Willen, was zu bessern?
In der Regel sehen die das schon ein. Also zumindest, dass es ja irgendeine Problemlage gibt, auch einen eigenen Leidensdruck, ja, ne, wenn die Beziehung nicht mehr harmonisch ist oder eine Wegweisung erfolgt ist, er oder sie nicht mehr zu Hause sein darf, die Kinder nicht sehen darf. Und dann besteht da schon ja auch die Idee, etwas zu ändern. Und ein Leben ohne Gewalt kann sehr schön sein. Und wenn wir daran arbeiten und das nahebringen können, dann öffnen die sich auch dafür.
Ich höre da ein bisschen dunkel schimmernden Humor durch, wenn Sie sagen, ein Leben ohne Gewalt kann auch sehr schön sein. Wenn Sie darüber reden, werden Sie unausweichlich auf die Frage stoßen, auch von denen, die in der Justiz solche Maßnahmen überhaupt erst veranlassen. Lohnt es sich? Also merken Sie, dass Sie damit gewaltfreie Beziehungen fördern oder bleibt das Rückfallrisiko oder das Risiko der Eskalation immer gleich groß?
Jetzt eine Oder-Frage, sonst hätte ich ein ganz klares Ja gesagt. Es lohnt sich absolut alleine schon auch für das Umfeld und wir fangen sehr basal an. Also erstmal relativ edukativ, dass wir darüber sprechen, was ist denn eigentlich alles Gewalt? Hier zählt nicht in Anführungsstrichen nur die körperliche Gewalt, sondern auch die psychische und verbale Gewalt zum Beispiel. Also wenn ich meine Partnerin oder meinen Partner nicht ernst nehme, ständig ins Wort falle, ignoriere, um zu bestrafen, also quasi als Liebesentzug, dann ist das auch schon Gewalt. Und dann haben wir noch den zweiten, also von vielen Schwerpunkten, aber ein wichtiger Punkt ist, zu lernen, was sind Emotionen. Viele Männer, die zu uns kommen, und hier gender ich bewusst nicht, sind so aufgewachsen, dass sie drei Gefühle haben, ne, gut, schlecht und scheiße. Und natürlich ist uns allen klar, das sind keine Gefühle. Und dann stellen wir erstmal über eine Zeit hinweg Gefühlszugang her, damit unsere Teilnehmenden befähigt werden, da auch wirklich mit umgehen zu können, wodurch sich dann schon viele Konfliktsituationen im Vorhinein lösen lassen oder gar nicht erst entstehen.
Jetzt haben Sie zweimal Begriffe, die mit Erziehung zu tun haben, genannt. Also edukativ war der erste, dann haben Sie sowas wie Erziehung auch genannt. Also als wäre was aufzuholen, was in der Prägung eines Menschen einfach zu kurz gekommen ist. Waren Sie auch schon an Stellen, wo Sie gemerkt haben, nein, hier kann auch Psychologie nicht helfen, wir haben hier was Psychiatrisches, hier ist jemand ernstlich krank, vor ihm muss der Rest der Gesellschaft, die Familie zuerst geschützt werden?
Also in der Regel denken wir oder gehen wir davon aus, dass Gewalt gelerntes Verhalten ist und keine Krankheit. In den Fällen, wo eine pathologische Sache dahinter liegt, können wir mit unserem Training gar nicht helfen, weil wir hier ein Training machen und keine Psychotherapie. Da würden wir auch verweisen an Fachstellen wie Kliniken, PsychotherapeutInnen, PsychiaterInnen oder so. Aber den Menschen, die das irgendwie gelernt haben, und ich kann sagen aus meiner Erfahrung, keiner meiner KlientInnen hat in der Kindheit keine Gewalt erfahren, auf irgendeine Art und Weise. Das kann auch sein, ein sehr laissez-fairer Erziehungsstil, das Kind erfährt keine Grenzen oder so oder bekommt keinen Emotionszugang durch die Eltern, also diese Emotionsregulation, die Eltern eigentlich ja leisten sollen, ne? Und dann zieht sich das ins Erwachsenenleben und da können wir gut dran arbeiten, das nachzulernen.
Das würde dann bedeuten, Ihre Arbeit nutzt gleich mindestens zwei Generationen, nämlich auch der folgenden, die möglicherweise Kind eines solchen potenziellen Gewalttäters ist.
Ja, genau. Es gibt so einen transgenerationalen Gewaltkreislauf quasi. Gewalt wird weitergegeben. Und Täterarbeit oder Täterinnenarbeit ist Opferschutz,
sagt die Rechtspsychologin Merle Günther. Ganz vor Schrein gekommen, die Wetterdaten von 4 Uhr. Berlin klarer Himmel bei 10 Grad, Bremen auch klarer Himmel bei 8 Grad, Frankfurt am Main klarer Himmel bei 14 Grad. Ich sehe gerade überall klarer Himmel, in Dresden und Hannover bei 9 Grad, in Kiel bei 7 Grad, Köln klarer Himmel bei 14 Grad, Leipzig auch klarer Himmel bei 7 Grad, München 12 Grad, Rostock 14 Grad und Stuttgart ebenso klarer Himmel bei 15 Grad. Und so geht's heute weiter mit dem Wetter. Und Sie können sich's fast denken, wenn jetzt schon klarer Himmel ist, heute wird's richtig schön sonnig. Bei Höchstwerten zwischen 20 Grad an der Küste und bis zu 33 Grad im Süden. Und morgen am Freitag dann auch viel Sonne. Im Westen dann später mal ein paar Schauer oder ein kleines Gewitter. Die Höchstwerte gehen hoch auf bis zu 34 Grad.
Die ARD-Infonacht.
In Los Angeles lässt Donald Trump seit Dienstag die Säbel rasseln. Wegen der Proteste gegen seine Migrationspolitik hat er nicht nur die Nationalgarde, sondern auch Marines dorthin beordert. Allerdings mit dem Säbel rasseln die Soldaten nicht. Beobachter sagen, dass die da vor allem einfach rumstehen. Entscheidend bei diesem Machtspielchen ist vor allem der Effekt auf die, sagen wir mal freundlich, Rivalität zwischen Donald Trump und dem langjährigen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Die ist auf einem neuen Höhepunkt, weitere Steigerung möglich. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Darum geht es aktuell, jedenfalls vordergründig.
We will begin the largest deportation operation in the history of our country.
Massenabschiebungen unbekannten Ausmaßes hat Donald Trump im Wahlkampf versprochen. 1 Million Menschen sollen im Verlauf eines Jahres die USA entweder freiwillig oder zwangsweise verlassen. Kalifornien hat sich aber selbst 2017 zum sogenannten Sanctuary State ernannt. Die Polizei beispielsweise verfolgt nur Verbrechen, aber keine Verstöße gegen Aufenthaltsrecht. Viele Städte haben solche Regeln schon deutlich früher eingeführt, Los Angeles in den 80ern. Für den Präsidenten schon in seiner ersten Amtsperiode ein Ärgernis.
My administration is confronting sanctuary city policies that nullify federal law. They shield criminals.
Das Verstoße gegen Bundesgesetz schütze Kriminelle, so Trump schon damals. Gouverneur Gavin Newsom dagegen hat auch die Wirtschaft im Blick, wenn er sich schützend vor Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel stellt. In der Landwirtschaft sind das etwa die Hälfte der Arbeitskräfte. Der allergrößte Teil davon lebt seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten in den USA.
The impacts of mass deportation on the cost of food are off the charts. This is serious business.
Massenabschiebungen würden die Lebensmittelpreise massiv in die Höhe treiben, warnt Newsom. Donald Trump stören auch die für US-Verhältnisse strengen Umweltnormen, die Kalifornien eingeführt hat und die viele andere Staaten übernommen haben. Abgasnormen für Autos zum Beispiel. Weg damit, so der Präsident in einer Autofabrik.
We're going to work on the CAFE standards, so you can make cars in America again.
Trump will den maximal erlaubten Flottenverbrauch ändern, damit ihr wieder Autos hier in Amerika bauen könnt, sagt Trump. In Kalifornien und ganz besonders im Großraum Los Angeles erinnern sich die Menschen aber noch gut an den extremen Smog, der die Stadt Ende der 70er beinahe erstickt hätte. 2020 hat Newsom ein Gesetz auf den Weg gebracht, wonach ab 2035 in Kalifornien nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden sollen. Donald Trump will das mit Bundesrecht verhindern, Newsom hat eine Klage angekündigt. Überhaupt Klagen. In der ersten Amtszeit Trumps hat Kalifornien rund 100 Prozesse angestrengt, um Maßnahmen des Bundes anzufechten. Zum Beispiel den Plan, Transgender-Personen vom Militär auszuschließen. Diesen Punkt versucht der Präsident jetzt per Executive Order durchzusetzen. Kalifornien klagt erneut. Donald Trump nennt Gouverneur Gavin Newsom oft Newscom. Ein fieses Wortspiel.
Newscom from California. Isn't that his name, Newscom? What he's done to California is unbelievable.
Übersetzt ungefähr: Gouverneur Drecksam fährt das Land vor die Wand. Mit dieser Unverschämtheit bedient Trump die niederen Instinkte seiner Make America Great Again-Gefolgschaft, für die Kalifornien und seine oft liberale und progressive Politik ein Feindbild ist. Newsom hat das bisher oft nach außen hin gelassen weggesteckt, denn er braucht die Hilfe des Bundes zum Beispiel, wenn es darum geht, die Folgen der verheerenden Brände vom Januar zu bewältigen. Da greift er dem Präsidenten dann bei dessen Besuch im Katastrophengebiet schon mal scheinbar vertraut an den Arm.
We're gonna need your support. We're gonna need your help to get this speedy recovery.
In der aktuellen Auseinandersetzung hat der Gouverneur jetzt begonnen, einen anderen Ton anzuschlagen. Die Marines zu schicken, das seien Fantasien eines Diktators, sagte er in Fernsehkameras. Trump solle stattdessen lieber die Nationalgarde wieder abziehen. Wenn du Präsident sein willst, dann handle auch so oder fake wenigstens ein Präsident zu sein. Tritt zurück und wir räumen auf. Newsoms Zeit als Gouverneur geht im kommenden Jahr zu Ende. Für die Wahl 2028 könnte er sich als Präsidentschaftskandidat der Demokraten bewerben. Buddies werden Newsom und Trump bis dahin sicher nicht mehr.
Mindestens einer von fünf ist gesund. Welche Gruppe von Lebewesen könnte damit wohl gemeint sein? Einer von fünf gesund. Gemeint sind die Bäume in den deutschen Wäldern. Nochmal die drastische Zahl, auch wenn da ein Mindestens vorsteht. Mindestens jeder fünfte Baum ist in einem guten Zustand. Schuld daran ist vor allem die Trockenheit der vergangenen Jahre. Der aktuelle Waldzustandsbericht zeigt aber noch genauer, weshalb die deutschen Wälder krank sind. Katrin Aue berichtet.
Mitten im Tegeler Forst in Berlin. Kein typischer Ort für eine Pressekonferenz. Bundesagrarminister Alois Rainer von der CSU hat zu seinem ersten größeren Termin vor der Hauptstadtpresse mit Absicht nicht in einen schnöden Konferenzraum eingeladen.
Wie Sie wissen, komme ich aus dem Bayerischen Wald, bin selbst Waldbesitzer. Und als ich jetzt auf dem kurzen Weg hierher, ja, da ist mir das Herz schon ein Stück weit aufgegangen.
Dabei ist der Anlass kein Grund zur Freude. Die Waldzustandserhebung 2024 zeigt einmal mehr, der deutsche Wald ist im Dauerstress. Ziemlich genau wie letztes Jahr lautet die Diagnose, nur etwa jeder fünfte Baum ist gesund. Gut abzulesen ist das an den Baumkronen. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme zeigt nach oben.
Wenn wir jetzt uns diesen Baum anschauen, dann können wir da einfach durchschauen. Man sieht auch, dass da Äste, Trockenäste drin sind. Also es sind ganze Äste ohne Blätter drin. Und die Blätter haben, die haben das nur vereinzelt.
Das Thünen-Institut hat Daten aus allen Bundesländern ausgewertet. Die Bilanz: bei den Fichten ist der Anteil der stark geschädigten Baumkronen leicht gesunken. Bei Kiefern und Buchen ungefähr gleich wie im Vorjahr. Aber die Eichen, betont der Minister.
Das leider traurige Schlusslicht ist die Eiche. Nur noch 16% der Eichenbäume sind hier gesund. Im Vorjahr waren es 17%.
Ein steiler Abstieg für die deutsche Eiche. Vor 40 Jahren war noch über die Hälfte der erfassten Exemplare gesund. Aber der Klimawandel hinterlässt seine Spuren.
Der Wald leidet immer noch unter den Trockenjahren zwischen 2018 und 2022. Hat sich da noch nicht erholt. Wir sind, so hoffe ich, auf einem guten und passenden Weg.
Und der Weg heißt, den Wald so umgestalten, dass er mit den Folgen der Erderwärmung besser klarkommt. Seit 2022 wurden laut Minister gut 200 Millionen Euro in Wiederbewaldung und Waldumbau gesteckt. Viel Geld, aber kaum greifbare Verbesserungen, findet Nicola Ude von der Naturschutzorganisation BUND. Die bisherigen Bemühungen reichten offenbar nicht.
Leider wird aktuell immer noch viel zu wenig getan, um unsere Wälder besser zu schützen. Es gibt zwar einzelne Förderprogramme, die gut sind, um eben auch den Wäldern unter die Arme zu greifen. Das ist aber noch viel zu wenig.
Heißt laut BUND, Waldbesitzer sollten insbesondere auf Mischwald setzen, weniger Nadelbäume anpflanzen, mehr Laubbäume, die besser mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Das Problem ist nur, viele Waldbesitzer wollen nach wie vor auch schnell wachsende Nadelhölzer kultivieren. Es ist auch hier eine Frage des Geldes. Das wissen der Minister und die Umweltschützer.
Erinnern an die Opfer der Nazizeit. Das geht mit Veranstaltungen, mit Gedenktagen, das geht mit Stolpersteinen. Aber was macht man mit Überresten der Nazizeit, die eigentlich nicht mehr haltbar sind, 80 Jahre nach Kriegsende? Zum Beispiel mit Straßen, die nach NS-Tätern benannt sind. So eine gibt es im bayerischen Mühldorf, die Hans-Gollwitzer-Straße, benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister und NS-Täter Hans Gollwitzer. Immer wieder gab es Pläne, dass man die Straße umbenennt oder zumindest irgendwie darauf hinweist, wer der Mann war, nachdem diese Straße benannt ist. In Mühldorf hat man sich jetzt für Aufkleber mit QR-Codes entschieden. Lea Weinberg berichtet.
Wir bringen jetzt einmal den QR-Code für die Hans-Gollwitzer-Straße am Straßenpfosten quasi an. Da kann halt jeder, der vorbeigeht, einfach mit dem Handy den QR-Code scannen und kommt dann auf die Homepage, wo mehr Infos dazu sind.
Sagt Kerstin Fottner von der Mühldorfer Tourismusbehörde. Die Sticker sind ungefähr 15 x 10 cm groß, weiß, mit dem Mühldorfer Stadtwappen und einem QR-Code versehen. 5 Jahre ist es her, dass der Grünen Stadtrat Matthias Kraft einen Antrag gestellt hatte, am Straßenschild auf die NS-Vergangenheit Gollwitzers hinzuweisen. Zufrieden ist er allerdings nicht.
Wenn ich dieses kleine Pappschild da sehe, dann hätte ich mir halt gewünscht, dass es ein bisschen klarer und deutlicher und ehrgeiziger geworden wäre. Ja.
Hans Gollwitzer wurde 1938 vom NS-Kreisleiter zum berufsmäßigen Bürgermeister der Stadt berufen, nachdem er das Amt bereits ein Jahr ehrenamtlich ausübte. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der ehemalige evangelische Pfarrer zum Täter. Er sorgte unter anderem für die politische Verfolgung und Diskriminierung von Juden und Andersdenkenden, ohne später Reue zu zeigen.
Er sagt ganz klar, ja, ich habe damals die Person in Schutzhaft nehmen lassen, weil er sich gegen unsere Volksgemeinschaft definiert hat, die aber natürlich von ihm oder von dem System oder von der NS-Zeit definiert ist. Und deswegen ist er für mich Täter.
Sagt der Mühldorfer Stadtarchivar Edwin Hamberger. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam Gollwitzer in ein Internierungslager, Stichwort Entnazifizierung. Und obwohl die Mühldorfer von seiner Geschichte wussten, 1952 wählten sie ihn zum ersten Bürgermeister. Bis 1966 blieb er im Amt und wurde anschließend sogar zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. 1983 dann, kurz nach seinem Tod, wurde die Straße im Mühldorfer Süden nach ihm benannt. Bestrebungen, die Straße umzubenennen oder eine Infotafel aufzustellen und sich von der Ehrenbürgerwürde zu distanzieren, wurden vor 7 Jahren vom Stadtrat abgelehnt. Die Lösung mit den QR-Codes empfindet der Stadtarchivar als eine gute Form der Erinnerungskultur, denn
wenn man sagt, man schraubt das Straßenschild ab, tun wir uns da wirklich was Gutes und ermöglicht es uns wirklich, kritisch mit dieser Vergangenheit umzugehen.
In der ruhigen, rundläufigen Hans-Gollwitzer Straße selbst kommt das Projekt bei denen, die es mitbekommen, gut an.
Ja, ist ja super, dann kann man sich da auch weiterbilden und weiß ja nicht jeder, wer das vielleicht war.
Muss man mal stehen bleiben und mal lesen.
QR-Codes gegen das Vergessen. Eine Reportage von Lea Weinberg.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christina Schröder und einem echt mühsamen Sieg der spanischen Fußballer zum Auftakt der U21-EM. Der Rekordeuropameister gewann mit 3:2 gegen Gastgeber Slowakei, hatte aber in der zweiten Hälfte eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben. Mit dem Treffer in der letzten Minute rettete Spanien dann doch noch den Sieg im ersten Gruppenspiel. Für die deutsche Auswahl geht es heute los. Das Team um Mittelfelder Rocco Reitz trifft auf Slowenien.
Will sich immer zeigen. Es ist auf einer Ebene, wo die besten jungen Talente Europas zusammenkommen. Außer die natürlich schon ganz oben dabei sind, aber da laufen ja schon ein paar sehr gute Spieler rum. Da will man sich mit messen. Man will sich zeigen auf der Bühne. Ich denke, das ist von jedem die Motivation.
Und wenn das als Motivation nicht ausreichen sollte, dann vielleicht die Erinnerung an das desolate Abschneiden bei der EM vor 2 Jahren. Da war Deutschland nämlich als Vorrundenletzter ohne Sieg vorzeitig nach Hause gefahren. Heute kann es Deutschland also gegen Slowenien besser machen. Anschließend geht's noch gegen Tschechien und Titelverteidiger England. Aus den 4 Vierergruppen erreichen die jeweils 2 Besten das Viertelfinale. Ja, die U21-EM ist Gegenwart. Noch in der Zukunft liegt die Männer-WM. Die ist erst im nächsten Jahr und findet unter anderem in den USA statt. Im Mittelpunkt Los Angeles. Wie bereitet sich die Stadt, die ja 2028 auch Gastgeber der Olympischen Spiele sein wird, in Zeiten der Proteste auf die WM vor? Das beantwortet Andreas Hein.
In Los Angeles wissen die Menschen, wie gefeiert wird. Die Stadt ist bekannt für Hollywood-Galas, Konzerte von Superstars oder Basketball-Top-Spiele, die Zehntausende Fans anziehen. Wenn in einem Jahr Los Angeles einer der Austragungsorte der Fußball-WM ist, soll die Stadt strahlen. Auch wenn die aktuellen Proteste in der Stadt die Vorfreude überschatten, ist sich Bürgermeisterin Karen Bass sicher, dass das gelingen kann. Sie schaut nach vorn auf eine Zeit nach den Waldbränden und auf eine Zeit nach den Ausschreitungen.
We had launched a program called Shine LA.
Wir haben das Programm Shine LA aufgesetzt, schon vor einigen Monaten, als Vorbereitung auf die Fußball-WM. Und jetzt brauchen wir Leute aus der gesamten Stadt, die uns in Downtown helfen, damit das gelingt.
Bis dahin ist viel zu tun. Nicht nur in Downtown, wo hunderte Graffiti-Schmierereien entfernt werden müssen, Am Flughafen soll spätestens Anfang 2026 ein automatischer Shuttlezug pendeln. Bisher kommen die Passagiere per Auto oder Bus vom und zum Airport. Für die 8 Spiele der WM werden hunderttausende Gäste aus aller Welt erwartet. Wer die Bürgermeisterin in diesen Tagen hört, der kann erkennen, wie enttäuscht sie davon ist, dass im Moment nicht über Fußball-Großereignisse, sondern über Krawalle in der Stadt gesprochen wird. Und wie unverschämt sie es findet, dass Präsident Trump mit der Entsendung von Soldaten die Lage nur noch weiter anheizt.
We are 12 months away from the World Cup.
Noch 12 Monate bis zur Fußball-WM. Wir brauchen jetzt eine Administration in Washington, die uns hilft, dass die Vorbereitungen laufen. Stattdessen gibt sie über 100 Millionen Dollar aus, um Soldaten hier einzusetzen. Das fühlt sich an, als wären wir hier Teil eines großen Experimentes der Trump-Regierung, die sehen will, was passiert, wenn sie unseren Bundesstaat und unsere Stadt einfach überrollen.
Als Fußball-Generalprobe startet am Wochenende in den USA die Club-WM der FIFA. Auch da wird Los Angeles einer der Austragungsorte sein. Ein Austragungsort, der zeigen will, dass Feiern, Sport und Draußensein das ist, was Los Angeles ausmacht.
Neben den USA sind übrigens auch Mexiko und Kanada ja Gastgeber dieser bislang größten Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den Fußballerinnen herrscht jetzt Klarheit um den neuen Club von Nationalspielerin Katrin Hendrich. Ihr Abschied vom VfL Wolfsburg stand bereits fest. Künftig wird die Innenverteidigerin nun bei Chicago Stars FC in der amerikanischen Liga spielen. Wie das US-Team mitteilte, unterschrieb die 33 Jahre alte Verteidigerin einen 2-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.
Soweit der Sport mit Christina Schröder.
Die ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.31 Uhr mit Wolfgang Berger. In Bremerhaven geht heute die Innenministerkonferenz weiter. Dabei wollen die Ressortchefs der Länder auch über den Umgang mit der AfD und die Frage eines Verbotsverfahrens gegen die Partei beraten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Janine Albrecht.
Brems Innensenator Meurer ist zuversichtlich, dass sich die Konferenzteilnehmer auf eine gemeinsame Linie einigen werden. Außerdem werden sich die Innenminister unter anderem mit Migration beschäftigen. Man müsse in der Migrationspolitik zu einem System der sicheren EU-Außengrenzen zurückkehren, sagte der SPD-Politiker. Dabei zeigte er Verständnis für Grenzkontrollen. Hier wird auf der Konferenz mit hitzigen Debatten gerechnet.
Bundesjustizministerin Hubich erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genüge. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubich. Das Gericht hatte die Zurückweisungen im Fall von 3 Somaliern als rechtswidrig eingestuft. Nach dem Amoklauf an einem Gymnasium in Graz diskutiert die Politik in Österreich über das Waffenrecht. Heute soll sich der Nationale Sicherheitsrat damit befassen, ob die Regelungen ausreichen. Bundespräsident van der Bellen hatte gefordert, es müsse geprüft werden, ob das Waffenrecht den modernen Anforderungen entspreche. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seinem ehemaligen Gymnasium 9 Schüler und eine Lehrerin erschossen. Die Waffen, eine Schrotflinte und eine Pistole, hatte er legal besessen. Die Proteste gegen US-Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiten sich in vielen Städten der USA aus. Im Stadtzentrum von Los Angeles gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Tagsüber gab es aber auch dort wieder Demonstrationen. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Die Organisatoren leiteten die Protestierenden am späten Nachmittag weg vom zentralen Gebäude der Bundesbehörden. Ziel, Provokateure daran zu hindern, Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften anzuzetteln. Wir bleiben friedlich, hieß es aus den Reihen der Demonstranten. Derweil gehen die Einsätze der Beamten der Einwanderungsbehörde ICE im Großraum Los Angeles und in ganz Südkalifornien weiter. Regierungssprecherin Caroline Levitt erklärte in Washington, seit Freitag hätten die Beamten 330 Personen festgenommen.
Und das Wetter in Deutschland. Tagsüber sonnig bei Höchstwerten von 20 Grad an der Ostsee bis 33 Grad in Südbaden. Morgen viel Sonne im Westen, später einzelne Schauer oder Gewitter, 20 bis 34 Grad. Am Samstag anfangs sonnig, im Westen vermehrt Schauer und Gewitter bei 20 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die Autobahn 1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen einer Baustelle noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Effringenkirchen und Dreieck Neuenburg nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Die A38 Leipzig Richtung Göttingen ist zwischen Bleicherode und Breitenworbis nach einem Unfall auch gesperrt. Da laufen immer noch die Bergungsarbeiten. Die A60 Bingen-Mainz ist zwischen Heidesheim und Dreieck Mainz noch bis 5 Uhr voll gesperrt. Da wird die Fahrbahn erneuert. Die A61 Mönchengladbach Richtung Venlo ist zwischen Kaldenkirchen und Venlo Süd in den Niederlanden noch bis 5 Uhr gesperrt. Sie werden umgeleitet ab Kaldenkirchen über die B221 zur A40. Und die A62 Pirmasens Richtung Landstuhl ist zwischen Pirmasens und Tal Eischweiler-Fröschen ebenfalls gesperrt. Das war's vom Verkehr.
Die ARD Infonacht.
Mit Carsten Thiele. Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Im Katastrophenfall sind Sie zur Stelle, die Freiwilligen vom Technischen Hilfswerk oder anderen Hilfsorganisationen. Wie wichtig Sie sind, hat sich vor 4 Jahren gezeigt, als das Ahrtal durch ein Hochwasser verwüstet wurde. Weniger bekannt ist, dass diese Ehrenamtlichen auch für den Zivilschutz zuständig sind. Sie sollen also auch dann helfen, wenn es etwa durch einen militärischen Angriff zu einer Notsituation kommt. Aber Recherchen des NDR-Politikmagazins Panorama 3 zeigen, es ist unklar, wie viele dieser freiwilligen Helferinnen und Helfer es in Deutschland überhaupt genau gibt. Nadja Mitzkart berichtet.
Wir machen heute eine Marschübung.
Johannes Gust ist Vorsitzender des Arbeiter-Samariter-Bundes in Niedersachsen. Gemeinsam mit 86 anderen Ehrenamtlichen übt Gust den Katastrophenfall.
Der 9211, dann der Ehrenamtsretter 8312.
Mit 30 Fahrzeugen wird der planmäßige Transport von einem Ort zum anderen geübt. Der Katastrophenschutz kommt in Deutschland regelmäßig zum Einsatz. Er wird zum Großteil von Ehrenamtlichen getragen, die Mitglieder bei Hilfsorganisationen sind, wie dem Arbeiter-Samariter-Bund, kurz ASB, dem Technischen Hilfswerk, THW oder den Feuerwehren. Bei der Übung in Osnabrück geht es aber nicht nur um den Katastrophenschutz. Denn seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich auch die militärische Bedrohungslage verändert. Sie üben hier deshalb auch für den Zivilschutzfall.
Zivilschutz, das ist eine Bundesgeschichte. Heißt, wenn wir ganz grob gesagt der Verteidigungsfall eintritt, dann ist der Zivilschutz zuständig.
Dann würden aus Katastrophenhelfern wie Johannes Gust Zivilschützer. Im Krieg oder im Spannungsfall wären sie zum Beispiel dafür verantwortlich, die Bevölkerung vor Angriffen zu warnen, vor herumliegenden Trümmern zu schützen, Verwundete und Verletzte zu versorgen. Rund 1,8 Millionen Menschen sollen sich laut Statistik des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe aktuell ehrenamtlich im Zivil- und Katastrophenschutz engagieren. Doch an dieser Zahl gibt es Zweifel. Professor Martin Voss von der Freien Universität Berlin beschäftigt sich seit Jahren mit dem Katastrophen- und Zivilschutz. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer, Zitat, Geisterzahl.
Mir kann noch keiner darlegen, wie die wirklich ganz detailliert zustande kommt. Das ist letztlich wirklich nur so eine Art Schätzgröße.
Und tatsächlich, eine Abfrage des NDR-Politikmagazins Panorama 3 bei allen Bundesländern zeigt, in den meisten liegen zentral keine genauen Daten zu den Zivil- und Katastrophenschützern vor. Und kein Land kann ausschließen, dass es zu Doppelzählungen kommt. Dass also Menschen, die beispielsweise für die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk tätig sind, zweimal erfasst werden.
Bei den Feuerwehren, beim THW, bei den jeweiligen Hilfsorganisationen, die haben oft ganz gute Datensätze darüber, was sie eben an Personal haben. Die wissen aber dann schon nicht, ob der beim THW ist, auch noch beim Roten Kreuz ist oder auch noch einer anderen Hilfsorganisation.
Im Ernstfall stehen dadurch möglicherweise weitaus weniger Menschen zur Verfügung als gedacht. Der zuständige Referatsleiter im niedersächsischen Innenministerium, Volker Brengelmann, sieht dennoch keinen Grund, Katastrophen- und Zivilschutzkräfte auf Landesebene genauer zu erfassen.
Wir bekommen die Meldung, welche Einheiten wir im Land haben und einsatzfähig haben. Das ist das, womit wir als Land agieren müssen. Wir brauchen jetzt nicht die Personalsätze von allen Personen, die als Helferinnen oder Helfer sich in den Einheiten engagieren.
Aus seiner Sicht sollten die möglichen Probleme vor Ort in den Gemeinden gelöst werden, unter anderem von den Hilfsorganisationen selbst. Eine landesweite Erfassung sorge nur für unnötigen Verwaltungsaufwand. Anders sieht man das in Schleswig-Holstein.
Ich will versuchen, überzuleiten zu der.
Vergangene Woche trafen sich die Landräte des Bundeslandes in Ratzeburg, um über das Thema Zivilschutz zu sprechen. Auch die zuständige Staatssekretärin Magdalena Finke war anwesend und benannte die fehlenden Zahlen auf Landesebene als, Zitat, Problem. Eine für den Zivilschutz eingerichtete Taskforce solle sich zukünftig auch darum kümmern.
Und diese Taskforce wird eine Abfrage, eine systematische Abfrage in den Hilfsorganisationen starten, damit wir auch die Ehrlichkeit haben. Wie viele Personen sind in unseren Einheiten vorhanden? Wie viele Personen sind doppelt verplant? Und wie müssen wir dann in dem Bereich priorisieren?
In Schleswig-Holstein soll sich zukünftig also etwas ändern. Andere Länder könnten folgen.
Die Reportage dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter dem Stichwort Panorama 3.
Das Interview.
Es gibt ja so internationale Gedenktage, die sind ein bisschen unbekannter als andere. Und dazu gehört ganz sicher der gestrige Weltspieltag. Die Vereinten Nationen wollen immer am 11. Juni aufmerksam machen darauf, dass Kinder das Recht haben zu spielen. Was genau es damit auf sich hat, erklärt Fernsehmoderator und Autor Ralf Kaspers. Er ist Weltspieltagbotschafter 2025 des Bündnisses Recht auf Spiel. Mein WDR-Kollege Tobi Schäfer hat mit Ralf Kaspers gesprochen und zunächst ging es mal darum, wie sich das Spielen im Laufe der Jahre, Jahrzehnte verändert hat, wie dominant zum Beispiel Spielekonsolen sind.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob die Konsolen jetzt so erdrückend sind. Viel schlimmer ist eigentlich, dass es draußen so keine Freiräume mehr gibt, wo man ohne Aufsicht spielen kann. Mhm. Also gerade in Städten ist es halt immer schwieriger, so Ecken zu finden, wo man einfach mal Sachen ausprobieren kann, wo man ein bisschen Scheiß machen kann, ohne dass man direkt Schimpfe bekommt oder so oder weggescheucht wird oder Autos stört oder die Autos einen selbst stören. Also ja, das ist das Schwierige.
Damit sagst du, Deutschland ist kein kinderfreundliches Land, dann zumindest im öffentlichen Raum?
Ja, es wird immer, also ich glaube, in der Städteplanung wird immer weniger darüber nachgedacht, ob man auch Platz schaffen könnte für Kinder zum Spielen. Mhm. Natürlich, so eine Stadt muss immer effizient sein. Und wenn dann Platz geschaffen werden soll für Spiele, dann ist das alles andere als effizient, weil Spielen ist einfach, ja, man sagt ja auch so, jetzt spiel hier nicht so rum, sondern werd mal ernst und mach mal Sachen. Und das gibt's einfach so gar nicht mehr.
Aber dabei muss es eigentlich genau das sein, spiel einfach mal so rum, lass mal der Fantasie freien Lauf, ohne irgendwie großen Input. Ist das das freie Spielen, um das es an diesem Tag der Vereinten Nationen auch geht und das so wichtig ist?
Auch. Also dieses, ich tu mal so, als ob, das kennen wir alle noch, glaube ich, als wir noch kleiner waren. Oder das fing ja im Kindergarten an, als meine Kinder nach Hause kamen und sagten, das war alles total schlimm im Kindergarten und alle haben sich übergeben vom Essen. Und ich dachte, was war denn da los? Bis ich irgendwann gemerkt habe, die spielen verkehrte Welt. Und die hatten total Spaß dabei. Und da merkt man, dass man sich einfach ausprobieren kann. Man kann die Reaktion austesten von Erwachsenen beispielsweise. Ja. Oder man kann gucken, was im Kopf so alles vor sich geht, welche Ideen man haben kann. Und das gehört auch mit dazu zum freien Spiel. Ja. Natürlich auch drauf einfach rumrennen und rumspielen, rumtollen. Das ist total wichtig.
Mhm. Nun findet das, ja, aber was du angesprochen hast, in der Kita statt. Und es gibt da eine Umfrage zum Weltspieltag heute, wo ein Drittel der Befragten sagt, auch mit Kindern im Haushalt, die Kinder haben außerhalb von Kita und Grundschule einfach zu wenig Zeit, zu wenig Gelegenheiten für dieses Freispiel. Das eine haben wir schon angesprochen, dass im öffentlichen Raum es schwierig geworden ist. Aber was sorgt noch dazu, dass das irgendwie schwerer fällt, so frei zu spielen für Kinder?
Ja, unsere Tagesabläufe sind total durchgeplant. Eltern haben natürlich auch die Zukunft ihrer Kinder im Kopf und wollen, dass die Kinder gut aufs Berufsleben vorbereitet sind. Und dann gibt es vielleicht viele Kurse, die man besucht. Instrumente sollen gelernt werden. Und alles Mögliche wird gemacht, Nachhilfe, alles, was man so braucht fürs zukünftige Leben. Das ist alles durchgeplant wie, keine Ahnung, bei so einem CEO von einem großen Konzern fast schon.
Ja,
also und dabei ist man noch ein kleiner Mensch, ein junger Mensch, der das eigentlich alles gar nicht so vielleicht braucht, jetzt.
Das heißt, Sie stülpen die Leistungsgesellschaft zu früh auf unsere Kinder über? Also wir wollen zu viel von ihnen?
Wir wollen ja nur das Beste für die Kinder.
Meistens ja. Also ich auf jeden Fall.
Ja, und dann denkt man, Es ist schon ganz gut, wenn die, keine Ahnung, Englisch lernen im Kindergarten und vielleicht auch zu Hause das auch üben und so. Und natürlich hat das auch Vorteile, aber man darf einfach nicht aus dem Kopf lassen, dass eben dieses Rumspielen auch total wichtig ist. Dass Kreativität total wichtig ist. Wenn wir unsere Kreativität nicht mehr haben, dann fehlt uns ein ganz wichtiger menschlicher Aspekt. Mhm. Und Kreativität ist ja auch das, was uns weiterbringt. Und Kreativität funktioniert aber nur, wenn man auch Fehler macht und Sachen ausprobiert und die nicht klappen, damit man daraus vielleicht Neues machen kann oder Neues entwickeln kann oder auch was lernen kann.
Und ganz entscheidender Punkt ist, was man auch in vielen Elternratgebern immer liest, ist die Langeweile, dass man als Eltern auch mal Langeweile bei den Kindern zulassen muss, damit Kreativität entsteht. Wie ist da der Zusammenhang? Also muss man das aussitzen, dass die Kinder um einen rum quengeln, weil sie nichts spielen wollen oder können? Muss man dann einfach mal Geduld bewahren, weil irgendwann kommt die Kreativität?
Ich glaube, da müssen sich die meisten Eltern ein bisschen an die eigene Nase packen, weil wer lässt als Erwachsener noch Langeweile zu? Wir haben gar keine Langeweile mehr, weil immer wenn Leerlauf ist, greifen wir zum Telefon und gucken, was so gerade noch in der Welt los ist. Das heißt, wir haben irgendwie auch selbst keine Langeweile mehr oder müssen wirklich Platz dafür schaffen. Und Kinder gucken sich das natürlich ab. Und wenn die sehen, dass wir als ständigen Begleiter unser Handy dabei haben, dann wollen die das auch, weil wir sind halt deren Vorbilder, ob wir wollen oder nicht.
Ja, also das heißt, sie gucken sich die Aufmerksamkeitsspanne von den Erwachsenen ab. Also bei meinen Kindern entdecke ich zum Beispiel auch ganz oft großes Verlangen nach einem bestimmten Spielzeug. Und wenn es dann da ist, ist es nach 2 Tagen wieder uninteressant. Also das ist dann auch dieser Zusammenhang, nur kurz interessant, schnell wieder das nächste. Verfügbarkeit von vielen Dingen, also die Kinderzimmer sind dann dementsprechend auch zu voll. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, manchmal hat man total die Reizüberflutung im Kinderzimmer. Das gibt's auch in Kindergärten. Also ich weiß noch, es gab noch eine Phase bei uns im Kindergarten, wo ganz viel Spielzeug einfach weggepackt wurde.
Ja.
Und wo diese Reizüberflutung, dieses Überangebot einfach reduziert wurde, damit die Kinder wieder so ein bisschen mehr sich vielleicht konzentrieren auf eine Sache.
Ja.
Und das kennt man ja auch von sich selbst. Wenn man die Wahl hat zwischen 2 Dingen, dann fällt einem das ziemlich leicht, sich dafür eins zu entscheiden. Wenn man aber dann plötzlich die Wahl hat zwischen 100 Dingen, dann weiß man nicht, ach, wo soll ich jetzt eigentlich anfangen und wäre vielleicht das andere nicht doch besser? Und dann überlegt man und überlegt und kommt zu gar nichts. Und das ist natürlich total lähmend.
Ganz zu Beginn haben wir über digitale Medien, über Spielekonsolen gesprochen. Du hast sie jetzt nicht direkt verteufelt. Und ich habe auch ein Erlebnis gehabt mit meinem Sohn. Ich habe eine 10 oder 12 Jahre alte Konsole aus dem Keller geholt. Wir haben die 10 Minuten ausprobiert. Und dann ist mein Sohn in sein Zimmer gegangen und hat das alles nachgebaut. Hat sich einen Bildschirm gemalt und hat mit Lego Knöpfe gebaut und so. Also er hat quasi das Digitale, die Kreativität gefördert. Also es kann auch was Gutes haben.
Absolut. Also du hast total viele Sachen, die du mit Computerspielen fördern kannst. So Koordination von Auge und Hand, Strategie, Planung, alles das, auch Kooperation mit anderen Spielern und Spielerinnen, alles das fördert natürlich auch eine Spielekonsole. Mhm. Das Problem ist da vielleicht oft, dass es auch abhängig machen kann oder dass so eine Art Suchtverhalten dann plötzlich an den Tag gelegt wird. Mhm. Und das ist dann das Problem dabei. Aber die Spiele an sich, wenn die altersgerecht sind und vielleicht auch begleitet werden von Eltern, gerade bei jüngeren Kindern, ist es, denke ich, total in Ordnung. Mhm. Das muss man nicht verteufeln. Man muss es halt immer auch individuell sehen. Also es gibt vielleicht Kinder, die werden davon total gefangen und kommen gar nicht mehr los. Und dann ist es vielleicht auch gut, denen mal andere Sachen anzubieten, so wie du das gemacht hast. Beispielsweise dieses alte Ding gezeigt und plötzlich löst das was aus bei deinem Kind und es fängt an, sowas nachzubauen und spielt damit rum. Und da gehen dann die ganzen Computerspiele sozusagen im Kopf los. Und das ist doch total toll, großartig.
Es ist heute der Weltspieltag von den Vereinten Nationen. Du bist Botschafter und an dem Tag heute wird auch erwähnt, dass für Kinder Begegnung mit Kultur unheimlich wichtig ist. Was ist darunter zu verstehen? Das heißt, auch mal ins Theater gehen mit den Kindern? Oder wie muss Begegnung mit Kultur stattfinden?
Alles, was so ein kultureller Austausch ist. Also es kann was Künstlerisches sein, das kann aber auch wirklich sein, dass man einfach Sachen mit den Händen macht. Museen, kindgerechte Sachen, Konzerte, also sowas wie die Kinderoper beispielsweise, die es in Köln gibt und vielen anderen großen Städten, wo klassische Musikwerke so präsentiert werden, dass die einerseits nicht zu lang sind und andererseits eben auch Kinder ansprechen. Das ist was total Tolles und etwas, was man auch fördern muss, damit man, also wir als Erwachsene, eine unserer Hauptaufgaben ist ja, den Kindern zu zeigen, was es auf der Welt gibt. Wir sind dafür da, den Horizont weit zu machen. Mhm. Und Kultur gehört einfach mit dazu. Das ist ein ganz wichtiger Teil von uns.
Mhm. Würdest du sagen, da bleibt in den Schulen ein bisschen zu viel liegen oder wird zu viel liegen gelassen? Muss es in den Schulen auch spielerischer zugehen, mehr Begegnung mit Kultur? Ist da der Leistungsdruck auch zu groß?
Ja, ich glaube, dass der Leistungsdruck in den Schulen auch groß ist. Ich weiß nicht, ob er zu groß ist, auch das ist bestimmt individuell, aber natürlich allein durch Noten fangen Kinder sehr früh an, sich schon zu vergleichen mit anderen Kindern und das macht so ein Konkurrenzdenken und das macht Druck. Mhm. Und wir alle wissen ja auch, unter Druck und Stress kann man nicht so gut lernen, wie wenn man Spaß an der Sache hat.
Mhm.
Und insofern ist da, glaube ich, auch viel Luft nach oben in unseren Schulen.
Da hat er recht. Es war Ralf Kaspers, der Botschafter des Weltspieltages.
Kultur.
Jetzt mit einem Streaming-Tipp für alle Road-Movie-Fans, obwohl es hier ein bisschen anders zugeht als bei Easy Rider. Seit über 20 Jahren reisen der schottische Schauspieler Ewan McGregor und sein bester Freund auf Motorrädern durch die Welt. Sie haben schon viele abgelegene Orte erkundet, in Asien, Afrika, ganz Amerika. Für die Apple TV Plus Dokumentation Long Way Home ist jetzt Europa an der Reihe. Es geht durch 17 Länder mit dem Motorrad und die beiden fahren auch durch Norddeutschland, wo einer der beiden Wurzeln hat.
Den Schotten Ewan McGregor kennen die meisten als Hollywood-Schauspieler. Seine große Leidenschaft abseits der Filmwelt ist das Motorradfahren an den verborgensten Winkeln der Welt. Seit 2 Jahrzehnten erkundet er für eine Doku-Serie den Globus auf 2 Rädern mit seinem besten Freund. Für die neue Staffel von Long Way Home haben sie in knapp 2 Monaten Europa bereist. Von Schottland aus über die Niederlande, nach Norddeutschland bis hin zum Polarkreis und zurück über das Baltikum, Polen und Frankreich.
My name is Ewan McGregor.
And for the last 20 years, my best friend Charlie Burman and I have traveled to some of the farthest corners of the world. Yet we've never properly explored the countries on our own doorstep. So this time, Europe is our playground.
Stets an seiner Seite Charlie Burman, selbst Schauspieler und Sohn des berühmten englischen Regisseurs John Burman, bekannt von Excalibur.
I've made a movie with Ewan.
Ich habe Ewan am Set kennengelernt und ich glaube schon im ersten Gespräch ging es gleich um Motorräder. Seitdem machen wir viel gemeinsam mit Motorrädern.
Der 58-jährige Burman hat Wurzeln in Schleswig-Holstein. Seine Mutter stammt aus Wesselburen bei Dithmarschen, wie der Engländer erzählt. Daher haben die Reisenden für die 2. Folge den deutschen Teil der Familie besucht.
Ich bin dort oft seit meiner Kindheit hingefahren. Auf unserer jetzigen Fahrt nach Dänemark führte die Reise genau am Haus meiner Mutter vorbei. Wir haben mit meinen Verwandten einen Abend verbracht und viel Spaß gehabt.
Some fun stuff and then moved on to Denmark.
Vessel boarded. We're here.
Noch vor Dithmarschen haben die 2 Briten allerdings große Augen gemacht. In Niedersachsen, in der Nähe von Stade, sind Charlie Burman und Ewan McGregor in etwas hineingeraten, was sie bis dahin noch nie gesehen hatten.
Wir haben unser alljährliches Schützenfest abgehalten und wir kamen gerade, wie die mit den Motorrädern an der Hand kamen, vom König abholen und wollten wieder zum Festplatz marschieren.
Erinnert sich Heinz Grell, Vorsitzender des Schützenvereins Westerode.
Wir waren ja erstmal im überrascht und dann haben wir die einfach mal eingeladen, ob sie mal schießen wollen. Ist das dazu gekommen, ne? Weil die sehr beeindruckt waren. Im Schießstand spielte die Kapelle und es wurde ordentlich gefeiert. Und sie waren natürlich sehr verwehrt, dass so gefeiert wurde und trotzdem geschossen wurde mit Gewehren. Das kannten die nicht.
Charlie, you go first.
And then load it.
Close it.
In weiteren Episoden füttern Charlie Burman und Ewan McGregor Pferde in einer Taverne, balancieren auf Baumstämmen, erleben Volksmusik und fahren Bob. Sie durchqueren bei jeder Witterung atemberaubende Landschaften und erleben bei Pannen mit ihren Rädern hilfsbereite Menschen.
Das macht die Serie Long Way Home zwar nicht unbedingt spannend, aber sehr nahbar.
When you travel overland, it's the best way of traveling.
Wenn man mit dem Motorrad irgendwo ankommt, sprechen die Leute einen viel leichter, viel schneller an. Wenn man nass vom Regen ist oder staubig, dann helfen die Leute einem gleich.
Denn natürlich gehen auf der langen Reise auch mal die alten Motorräder kaputt, die fast so alt sind wie ihre Besitzer. Aber das sei ein willkommener Nebeneffekt, erzählt Charlie Burman schmunzelnd.
Alte Motorräder gehen nun mal kaputt. Das macht nichts, denn dann triffst du Leute, die dir helfen. Und da beginnt der große Spaß.
Na, dafür müsste man die Zeit haben, oder? Mit dem Motorrad durch Europa. Long Way Home auf Apple TV Plus. Ein Streaming-Tipp von Patricia Bettel und Vanessa Wohlrath war das.
Standpunkte.
Es ist ein Papier, das für Unruhe sorgt in der SPD. Mehrere prominente Parteimitglieder haben in einem sogenannten Manifest eine Kehrtwende in der Russlandpolitik gefordert und die Aufrüstungspläne der Regierung kritisiert, darunter Ex-Fraktionschef Mützenich und der ehemalige Parteichef Walter Borjans. Die SPD-Spitze distanziert sich von dem Papier. Verteidigungsminister Pistorius etwa nannte es, so wörtlich, Realitätsverweigerung. Ähnlich bewertet das Frank Kapellan vom Deutschlandfunk. Europa befinde sich nicht in einem kalten, sondern in einem heißen Krieg und der werde geführt von einem Mann, der für schwerste Kriegsverbrechen verantwortlich sei.
Putin schert sich einen Dreck um das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer, dass er zu ernsthaften Verhandlungen nicht bereit ist, sondern eher darauf hofft, die Ukraine gemeinsam mit Donald Trump verraten und verkaufen zu können, haben die letzten Wochen bewiesen. Niemals hätte Willy Brandt, der sozialdemokratische Friedenskanzler, unter diesen Voraussetzungen zu weiteren Gesprächen mit Moskau aufgerufen.
Die Meinung von Frank Kapellan. Auch viele Zeitungen halten die Forderungen in dem Papier für realitätsfern. Die Welt sieht nostalgische Tendenzen bei den Verfassern des Manifests.
Es ist die alte SPD, die da im Windschatten der verdienstvollen Ostpolitik von Willy Brandt die Hoffnung auf ein restauriertes Verhältnis zu Russland nicht aufgeben will. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nur müssten gerade die Linken in der SPD wissen, dass es ja nicht antirussische Gefühle sind, welche die deutsche Außenpolitik so konfrontativ gegen Russland werden ließen, sondern Putins Aggressionen.
Der Kölner Stadtanzeiger plädiert dafür, das Papier nicht einseitig zu bewerten.
Es wäre zu einfach, Mützenich und seine Mitstreiter zur Seite zu schieben als Unbelehrbare, als Illusionäre, als friedensbewegte Spinner. Zur Seite schieben kann und sollte die SPD-Führung dieses Papier nicht, auch wenn sich unter seinen Unterzeichnern vor allem Ex-Führungspersonen finden. Wenn die SPD ihren Abwärtstrend stoppen will, muss sie auch diesen Teil der Partei und auch der Bevölkerung ernst und mitnehmen.
Und wir schauen noch in die USA. Dort sorgt die Entscheidung von US-Präsident Trump, bei den Protesten in Los Angeles die Nationalgarde einzusetzen, weiter für Unruhe. Unser Gastautor ist Christoph Schwennecke, Politikchef von T-Online. Er meint, Trump habe mit seiner Entscheidung bereits eine bürgerkriegsnahe Lage geschürt. Weil es den Menschen durch seine Politik vermutlich immer schlechter gehen werde, sei das möglicherweise politisches Kalkül des US-Präsidenten.
Zur Halbzeit einer US-Präsidentschaft stehen traditionell die Midterms an, also die Zwischenwahlen im Kongress. Dort müsste Trump vor diesem Hintergrund eine Schlappe befürchten. Wenn er aber das Kriegsrecht wegen bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausriefe, wäre das ein Hebel, diese Wahlen nicht stattfinden zu lassen und seine eigene Amtszeit unter diesen Vorzeichen auch gleich noch mit zu verlängern. So erklärten sich auch seine sibyllinischen Andeutungen, dass er über seine zweite Amtszeit hinaus Präsident bleiben könnte, was die Verfassung gar nicht hergibt. Klingt alles unvorstellbar? Stimmt. Aber bei Trump muss man sich auf alles gefasst machen. Auch, dass er die Demokratie in den USA vorsätzlich zu Grabe trägt. Er schaufelt gerade schon die Grube dafür.
Meint unser Gastautor Christoph Schwennecke. Der Münchner Merkur findet, wer dem US-Präsidenten unedle Motive unterstelle, liege sicher oft richtig. Das ändere aber nichts daran, dass Trump bei seinem Vorgehen gegen Zuwanderer eine Linie folge, die von der Mehrheit seiner Landsleute gebilligt werde.
Die Amerikaner unterscheiden sich darin auch nicht von den meisten Europäern. Zum Glück gibt es in Deutschland keine Straßenschlachten wie in Kalifornien, wohl aber ein verbreitetes Gefühl der Überforderung und der Sorge über wachsende Kriminalität. Dass dies seit einigen Wochen nicht mehr wie zuvor auf das Konto der AfD einzahlt, ist ein erster Erfolg der neuen unionsgeführten Bundesregierung und ihrer strikteren Ausländerpolitik.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Marei Beermann. Polens Regierungschef Donald Tusk hat die Vertrauensfrage gestellt und sie deutlich gewonnen. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft Polens? Wir berichten aus Warschau und haben außerdem ein Interview mit dem Direktor des Deutschen Polen-Instituts. Gleich nach den Nachrichten in Ihrer ARD-Infonacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Bokoing Choing. Guten Morgen. Fälle antimuslimischer Diskriminierungen müssen weiter sichtbar gemacht werden. Dieser Ansicht ist Berlins Sozialsenatorin Kizil Tepe. Für entsprechende Projekte gebe der Senat so viel Geld wie nie aus, sagte die SPD-Politikerin der RBB 24 Abendschau. Dazu gehöre Aufklärungs- und Präventionsarbeit. In den vergangenen 2 Jahren habe man entsprechende Beratungsstrukturen deutlich gestärkt. Ursache für die gestiegene Zahl der Fälle sehe sie in einer aufgeheizten Stimmung. Das seien internationale Konflikte, die Menschen auch in Berlin beschäftigten, so Kizil Tepe. Der Hass in den Köpfen müsse weg. Auf dem Weg zu weniger Bürokratie für die Landwirte prüft Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt derzeit, welche Verordnungen vereinfacht werden können, ohne Gesetze zu ändern. Als erste soll jetzt die sogenannte Düngemittel-Meldeverordnung angepasst werden. Christian Riedel, RBB 24.
Bislang mussten die Landwirte jeden Monat die Daten über gekaufte Düngemittel melden. Das ist jetzt nur noch einmal im Jahr nötig. Die Aufzeichnungen über die gekauften Mengen müssen aber weiterhin monatlich erfolgen, denn das ist über ein Bundesgesetz vorgegeben. Ministerin Mittelstädt sprach von einem ersten Schritt. Man stelle jetzt alle Verordnungen auf den Prüfstand.
In Bremerhaven geht heute die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern weiter. Eines der wichtigsten Themen ist nach Ansicht von Bremens Innensenator Meurer die innere Sicherheit. Dabei verwies er auf die jüngsten Anschläge in Deutschland. Aus Bremen Daniel Hoffmann.
Meurer kritisierte zum Auftakt gestern, dass einige Länder im Bereich innere Sicherheit zu zögerlich agierten. Man habe nach dem Anschlag von Aschaffenburg Maßnahmen erarbeitet, die müssten jetzt umgesetzt werden. Außerdem geht es um eine Wende in der Migrationspolitik. Die möglichen Verschärfungen werden von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Für den Nachmittag ist eine Demonstration dazu angekündigt, allerdings nicht in Bremerhaven, sondern im Zentrum von Bremen.
Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen hat eine Diskussion über das Waffenrecht in seinem Land angestoßen. Hintergrund ist der Amoklauf am Dienstag an einer Grazer Schule. Ein 21-Jähriger hat dabei 10 Menschen erschossen und sich danach selbst getötet. Die verwendeten Waffen hat er laut Polizei legal besessen. Wenn man zum Schluss komme, dass das Waffengesetz geändert werden muss, dann werde man das tun, sagte Van der Bellen in Graz, wo an die Opfer erinnert wurde.